Herzlich willkommen zu Folge 20 des Lebens der Anderen. Falls ihr zufällig gerade einen Pinot Noir von 2015 im Glas habt, könnt ihr die Folge nicht nur mithören, sondern auch gleich mitschmecken. Wenn ihr dann auch noch schnell einen Seeteufel in die Pfanne haut, habt ihr direkt das volle Erlebnis. Pascal ist Koch und Gastronom und dazu auch noch Sommelier. Und wir haben darüber geredet, was man in einer Sommelier-Ausbildung so lernt, wie roter, weißer und orangener Wein gemacht wird und wie Pascal für sein Restaurant die Weine aussucht und worauf er achtet, wenn er selbst mal ein Glas probiert. Er hat mir erzählt, warum man vielleicht nicht zwingend nur aufs Etikett schauen sollte, wenn man einen Wein aussucht und welche Regionen und Rebsorten er besonders mag. Für Laien, die sich dem Thema Wein nähern wollen, hat Pascal einige Tipps. Vor allem hilft aber trinken, trinken, trinken. In diesem Sinne, viel Spaß bei der neuen Folge und Prost!
Man kann das erzählen, also das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man es so erzählt, aber man nimmt einfach einen Schluck in den Mund und lässt den erstmal im Mund und dann gibt es Weine, gerade beim Rotwein bin ich der Mensch, der einfach mal drauf rumkaut und es entwickelt sich dann echt nochmal ein ganz anderes Geschmacksbild.
Pascal, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Entschuldigung, dass ich so spät gekommen bin.
Alles gut. Ich kann mit leben. Ich hatte deinen Live-Standort und wusste, wann du eintriffst.
Genau. Ja, ich sitze bei dir im Restaurant und vielleicht kannst du für die, die uns zuhören, gleich mal sagen, wo ich denn bin.
Genau, wir sind in Karlsruhe in der schönen Weststadt im Restaurant Stilbruch. Ein kleines Casual-Fine-Dining-Konzept. Gutes Essen, gute Weine und einfach Spaß haben. Kommen, wie man will, leger. Gut angezogen, wie man Bock hat.
Das kann ich nur bestätigen. Ich war schon häufiger hier. Und wer schon mal mit mir Podcast aufgenommen hatte, hatte die Gelegenheit, letzten Freitag auch hier zu sein. Und wir letzten Freitag das erste Leben der Anderen Podcast-Essen bei dir machen durften. Und es war sehr lecker und ich hatte einen wunderschönen Abend. Erstmal danke dafür.
Das freut mich sehr. Es waren auch nur angenehme Gäste dabei. Und es hat auch uns sehr viel Spaß gemacht, für euch da zu sein, den Abend über.
Wunderbar. Ja, damit haben wir schon relativ viel verraten. Also du bist Gastronom und du bist Koch und du bist Sommelier auch.
Genau. Ich habe meine zwei Leidenschaften verbinden können, trinken und essen.
Ja. Genau. Wie sind denn die drei Sachen zusammengekommen hintereinander? Warst du erst Gastronom oder erst Koch oder erst Sommelier oder in welcher Reihenfolge?
Also ich war erst Koch und habe mich die ganze Zeit schon mit dem Weinthema auseinandergesetzt und relativ früh mein IHK-Sommelier gemacht. Das ist so der kleine Sommelier, wenn man so will. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und musste mich mit dem Thema Wein noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, weil ich hatte einfach keinen Sommelier, der mir sagt, kauf XYZ, sondern ich musste gucken, was verkaufe ich meinen Gästen, was ist natürlich auch wirtschaftlich und was mögen meine Gäste. Und so hat sich's immer weiterentwickelt, natürlich auch immer mehr getrunken. Und so kam es dann, dass ich nochmal die Schule besucht habe und meinen größeren Sommelier gemacht habe, was mir jetzt auch viel bringt, weil ich einfach meinen kompletten Weineinkauf selber gestalten kann. Ich muss nicht auf Bewertungen im Internet zurückgreifen, sondern ich bilde mir meine eigene Meinung.
Deswegen war ich auch wahnsinnig nervös heute, als ich zu dir gekommen bin. Ich bringe üblicherweise zum Podcast aufnehmen eine Flasche Wein mit und ich hatte große Angst, dass ich irgendeinen Scheiß mitbringe und du sagst, nee, so können wir nicht aufnehmen, aber Flasche ist offen und wir haben schon den ersten Schluck getrunken, also es hat funktioniert.
Genau, ist auch ein sehr schöner Wein aus der Pfalz und macht viel Freude im Glas, schöner Jahrgang und deshalb freue ich mich umso mehr auf den Podcast und diese Flasche lernen zu können mit dir zusammen.
Hervorragend. Ja, zur Reihenfolge, also dann habe ich es richtig verstanden. Du warst erst Koch und dann warst du selbstständiger Gastronom und dann warst du noch Sommelier.
Genau, in der Reihenfolge. Ich habe in einem guten Haus lernen dürfen, wo auch der Fokus schon auf Wein lag, mit einer Weinkarte, mit, ich würde lügen, aber so 500 Positionen um den Dreh. Und da wurde man natürlich auch schon geschult, weil wir haben natürlich auch viel getrunken nach Feierabend. Und so kam dann diese Liebe und dann war für mich klar, ich möchte irgendwas mit Wein und mit Essen machen, dass sich das irgendwie verbindet. Genau.
Magst du verraten, wo du den Koch gelernt hast?
Ja, ich habe auf dem Turmberg gelernt, in Karlsruhe Durlach. Okay. Damals ein Stern, Aufsteiger des Jahres, 17 Punkte, alle Auszeichnungen irgendwo mitgenommen. Fantastischer Laden. Und ich war am Anfang nur in der Küche und dann muss man aber 3 Monate in Service. Das ist einfach Pflicht. In dieser Ausbildung, in diesem Lehrprogramm quasi. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Wir hatten super coole Leute im Service, sei es unser Sommelier damals oder auch die Restaurantfachleute. Und da hat sich auch die Liebe so ein bisschen entwickelt, Gastgeber zu sein und nicht nur stumpf in der Küche zu stehen und in meinen Fliesen, sage ich mal, zu kochen, sondern ich will immer raus, will am Gast sein und habe auch Freude daran.
Jetzt hast du das Restaurant hier gehabt und hast gekocht und hast dann den Sommelier noch nebenher gemacht.
ist das dann in der Nacht passiert oder ich weiß nicht, irgendwie an den freien Tagen dann, dass du die Ausbildung noch gemacht hast, oder ließ sich das so vereinbaren?
Also es war so ein Hybrid, also sie nennen das Studium, ein Hybridstudium, bestehend aus alles, was Weinanbaugebiete, Theorie, Böden, Beschaffenheit und auch Chemie, was auch mit drin ist, betrifft, ist quasi als Fernstudium zu sehen. Mhm. Und alles, was Verkostung, Sensorik etc. ist vor Ort. In Köln war das in meinem Fall. Und dann ist man einmal die Woche mindestens nach Köln gefahren.
Okay.
Hatte dann natürlich auch Wochenendkurse. Da war mein Glück, dass ich super Mitarbeiter hatte, wo ich sagen konnte, ich kann auch mal ein Wochenende nach Köln, was auch nicht selbstverständlich ist. Und so hat sich das dann über ein Jahr im Prinzip gezogen. Auch viel Spaß gemacht, viel tolle Menschen dort kennengelernt, viel Weinaffine, Weinverrückte. Genau, und so kommt eins zum anderen. Man probiert dort Sachen, die man vielleicht sich auch finanziell nicht leisten will oder kann.
Das war dann die zweite, du hast vorhin gesagt, du hast erst die IHK-Sommelier-Ausbildung gemacht und das war dann die zweite Ausbildung, von der du gesprochen hast?
Genau, das ist dann die zweite. Und es gibt im Prinzip noch eine Stufe höher. Das ist dann der Master-Sommelier, davon gibt es gerade auf der Welt, ich glaube, 9 oder 10 Stück weltweit. Durchfallquote 98% bei der Prüfung. Ist jetzt auch nichts, wo ich sage, würde ich wahrscheinlich können, selbst mit Lernen, weil da ist doch irgendwo Geschmackstalent auch erforderlich.
Und die IHK-Ausbildung, wie lang hat, also wie der kleine Schein, wie lang hat der gedauert? Oder?
Der ging 3 Monate und war auch selbstständiges Lernen. Da wird das Hauptaugenmerk gar nicht so auf Sensorik gelegt, sondern viel auf diese ganzen Sachen wie Böden, Beschaffenheit etc. Also viel auswendig lernen, gar nicht so viel probieren. Das macht man dann natürlich schon selbst. Aber es geht nicht um diese rein sensorische Ausbildung, die es bei dem, nennen wir es mal, größeren Sommelier erforderlich ist.
Gibt es da Titel oder wie die heißen?
Es gibt WSET heißt das Ganze, das sind Stufen, 1, 2, 3, dann noch der richtige Sommelier drüber. Und das ist dann die höchste Stufe im Prinzip unter diesem Master-Sommelier.
Okay.
Den muss man immer ein bisschen ausklammern, weil es einfach ein ganz krasses Ding ist.
Ja.
Ich wollte aber immer den Sommelier machen. Und habe dann auch geguckt, wann ist das finanziell möglich, weil es ist natürlich ein Lehrgang, der nicht bezahlt wird von irgendjemandem. Also man kann keine Ausbildung als Sommelier in dem Sinne machen, sondern man muss diese Schule besuchen und muss die auch selbst zahlen. Auch man hat einen Arbeitgeber, der das bezahlt, aber im Grunde genommen muss man selbst zahlen. Und es sind um die 3.000 bis 5.000 Euro, die der Spaß kostet. Der IHK-Kurs liegt irgendwo so bei 500 Euro mit Prüfung. Das ist so der Sommelier, wo man sagt, man steht im Edeka.
Okay.
Und empfiehlt Wein.
Das was ist nichts so Schlechtes sein.
Nee, definitiv nicht. Gerade die Supermärkte haben super nachgerüstet, was Wein angeht. Also wenn ich jetzt nur mal Karlsruhe nehme, haben wir hier so ein paar große Supermärkte. Die haben bessere Weinabteilungen als manche Weinhändler.
Also so Check-In in Karlsruhe kann man ruhig auch nennen.
Kaufland.
Okay, und jetzt nochmal, Entschuldigung, ich versuche es noch einzuordnen, jetzt nach der IHK, wie heißt da der Abschluss dann, den man dann hat danach? Heißt der auch Sommelier oder hat der
IHK-geprüfter
Sommelier? IHK-Sommelier und das dann dieses Studium, das du gemacht hast,
dann Sommelier.
Der heißt dann auch nochmal Sommelier, aber ohne IHK.
Genau.
Okay. Das hast du gesagt, bei der IHK, da geht es viel um Böden, um die Rebsorten oder sowas, die man dann kennen muss oder lernen muss und so. Die Prüfung, die man da schreibt, wird dann Wissen abgefragt oder ist das eine mündliche Prüfung oder wie sieht das dann aus?
Also bei der IHK ist es eine mündliche und eine schriftliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung ist wirklich diese Böden, Rebsorten, wo wird das meistens angebaut etc. Es bleibt eigentlich im Normalfall europäisch. Beim kleinen IHK-Sommelier, damit es auch einfach nicht so viel Stoff ist in der Zeit. Beim richtigen Sommelier geht es dann ein bisschen weiter raus. Und dann hat man eine mündliche Prüfung, wo man dann natürlich auch ein Gespräch führt, wie verkaufe ich dem Gast eine Flasche Wein, wie präsentiere ich diese Flasche Wein, wie öffne ich sie fachgerecht. Ob das alles noch so zeitgemäß ist, 2023 sei dahingestellt.
Habe ich mal gelernt, das Etikett muss immer zum Gast zeigen, genau, oder?
Das ist definitiv. Also wenn der Gast probiert, während er probiert, muss Etikett immer zum Gast zeigen, dass er nochmal gucken kann, was probiere ich denn da eigentlich?
Ich habe in Frankreich war ich mal und da wurde mir eine Flasche geöffnet und mir wurde da war eine Dame in Ausbildung gerade und die hat erklärt bekommen, wie die Flasche zu öffnen ist und die hat dann die Flasche gedreht, während sie geöffnet hat und ihr Ausbilder war ganz entsetzt und hat gesagt, non, le sommelier tourne pas la bouteille und also das habe ich gelernt da schon, also Flasche öffnen, zumindest das Etikett in die richtige Richtung könnte ich zeigen, alles andere vermutlich nicht.
Ja, man sollte auch zum Beispiel also diese ganz Oldschool-Sachen, sage ich mal, den Korken dem Gast geben, um erstmal zu riechen. Aber Korken ist ja eh ein Thema, das immer mehr verschwindet, leider. Für mich ist Korken was Schönes, weil es immer ein Ritual ist, einen Korken zu öffnen. Ja. Ist einfach was anderes, als einen Schraubverschluss zu öffnen. Dass der Korken zum Gast gereicht wird oder dem Gast gereicht wird und der Korken soll dann eigentlich auch auf dem Tisch liegen bleiben. In Frankreich ist ganz klassisch, die haben so kleine Porzellantellerchen, wo der Korken draufgelegt wird und dann bei der Flasche Wein bleibt. Auch weil viele Gäste natürlich den Korken mitnehmen, weil im Korken das Weingut eigentlich immer eingestanzt ist. Vielleicht auch als Andenken dann an die Flasche, gerade bei teuren Flaschen, dass ich die getrunken habe.
Die Idee wäre ich noch nie gekommen, einen Korken mitzunehmen, aber vielleicht fange ich das jetzt mal an, Korken zu sammeln.
Danach. Ja, ich bin ein großer Freund. Ich trinke ja für mein Leben gern Champagner. Und bei den, nennen wir es Sektkorken, kann man ja oben dieses Metallblättchen rausnehmen.
Ja.
Und die sammle ich immer vom Champagner, weil da steht immer das Champagner gut drauf.
Ah, okay.
Genau. Das ist so mein Fable.
Fange ich dann auch mal an, sowas zu sammeln. Okay. Diese beiden Ausbildungen, bauen die aufeinander auf oder sind die völlig unabhängig voneinander? Also kann ich auch den ich sag mal, Studium-Sommelier, kann ich den auch ohne die IHK machen oder brauche ich diesen IHK-Sommelier vorher?
Nee, man kann die ohne machen. Es kann auch im Prinzip, jeder kann sich dort anmelden, dadurch, dass es ein privates Studium oder Lehrgang ist. Ich finde, ein bisschen Grundwissen ist wahrscheinlich nicht schlecht dafür. Weil man fängt jetzt nicht an, den Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein zu kennen. Das heißt, so ein bisschen was sollte man mitbringen. Aber ich sag mal, jeder affine Weintrinker bringt das mit, was man mitbringen sollte.
Was ist denn der Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein?
Die Machart und die Trauben. Okay. Aber man kann ja auch aus roten Trauben Weißwein machen. Also das beste Beispiel ist ein Grauburgunder, ist eine rote Traube.
Okay.
Und ein Riesling ist eine weiße Traube zum Beispiel. Aber man kann halt auch ein Blanc de Noir zum Beispiel, das sind Spätburgundertrauben und ich mache einen Weißwein draus.
Okay.
In dem Fall.
Wie mache ich das?
Dadurch, dass man nur den Saft nimmt beim Weißwein. Also wenn man eine Traube aufschneidet, ist ja so, dass die Traube außen rot ist und innen weiß. So ist es ja eigentlich fast immer. Und dann wird in dem Fall nur der Saft ausgepresst und dieser Saft wird vergoren. Und bei einem Rotwein wird es auf den Schalen vergoren. Und dadurch kommt die rote Farbe zustande. Und dann gibt es zum Beispiel jetzt dieser neue, also neu jetzt auch nicht, aber diesen Hype, den es gerade gibt, ist Orange Wein. Orange Wein heißt, es ist ein Weißwein gemacht wie ein Rotwein. Und dadurch, dass die Trauben ja nicht perlweiß außen sind im Normalfall, sondern so einen grünen Schimmer oder orangenen Schimmer. Und dadurch, dass die auf der Schale vergoren werden, die Weine, haben wir dann einen orangenen Wein. Dadurch kommt auch der Name Orange Wein. Spannendes Thema. Leider nur einer von 10, die wirklich gut sind immer.
Okay.
Weil es für mich einer der handwerklich anspruchsvollsten Weine ist.
Okay. Aber warum ist das denn schwieriger bei Weißwein als bei Rotwein? Also wenn jetzt du sagst, der Orange Wein, den mache ich, ist eine weiße Traube und ich mache so wie ein Rotwein mit einer roten Traube. Warum ist das schwieriger als bei einer roten Traube dann? Oder ist das?
Es ist schon ähnlich, aber das Problem ist, dass wir in den Trauben Schalen ja auch Bitterstoffe etc. drin haben. In den weißen mehr als in den roten tatsächlich.
Okay.
Und dadurch passiert einfach, dass bei Orangewein ist ein bisschen schwieriger, die Balance zu halten von dem Wein. Das ist auch noch, am Ende des Tages ist ein Orangewein Weißwein und den Charakter sollte er auch noch haben. Er sollte jetzt nicht nach Rotwein schmecken. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierige. Ich bin jetzt kein Winzer, aber für mich ist das Schwierige. Aber generell ist Weinmachen eh eine Kunst für sich. Gerade im guten Weinbereich. Natürlich kennen wir genug 2-Euro-Flaschen, da ist einfach Masse und Rein und Hefen dazu und gib ihm. Aber im hochpreisigeren Bereich ist es halt wirklich eine Kunst, weil auch noch mit dem Holzfass zu spielen, welche Aromen passen überhaupt. Ich muss mir vorher ausmalen, wie soll mein Wein am Ende schmecken. Das ist ja auch immer ein Thema. Da gibt es Weingüter, die sagen, unser Riesling soll jedes Jahr ungefähr gleich schmecken, aber wir wissen alles, ist Natur. Die Trauben können nicht jedes Jahr gleich schmecken. Wenn ich mir heute Trauben kaufe, morgen Trauben kaufe, schmecken die einfach anders. Und das ist immer die Kunst, die die Kellermeister und die Winzer ausführen müssen.
Jetzt hast du gesagt, bei der IHK hast du über Böden und über Rebsorten gelernt und hast gelernt, wie man eine Flasche aufmacht. Was ist dann bei dem großen Studium mit dazugekommen noch? Oder was, inwiefern hat sich das dann unterschieden?
Also ich denke, dass der Hauptaspekt auf der Sensorik liegt. Mhm. Das heißt, viel probieren, viel Weinverkostung, viel trinken. Wie probiere ich einen Wein überhaupt?
Wie mache ich das?
Also
kann man das erzählen, ohne es zu zeigen?
Man kann es erzählen, also es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man es so erzählt, aber man nimmt einfach einen Schluck in den Mund und lässt den erstmal im Mund und dann gibt es Weine, gerade beim Rotwein bin ich der Mensch, der einfach mal drauf rumkaut und es entwickelt sich dann echt nochmal ein ganz anderes Geschmacksbild und ich habe einen Sommelier kennengelernt, der über 60 war und der mir das unabhängig von den ganzen Sommelierkursen mit diesem Kauen beigebracht hat und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, wie sehr sich doch ein Wein verändern kann. Und man versucht dann so ein bisschen Luft durch die Lippen zu ziehen, während der Wein im Mund ist. Weil meist ist ja so, dass man den Wein probiert aus einer geschlossenen Flasche. Das heißt, man guckt, wie entwickelt sich der Wein, wenn er Luft kriegt. Und das kann ich natürlich alles im Mund machen. Und so Sachen lernt man dann am Anfang. Und dann hat man einfach diese ganze Sensorik-Sache. Wie riecht überhaupt ein reifer Apfel? Wie riecht ein reifer Pfirsich? Dass ich weiß, was erzähle ich überhaupt gerade? Dass dieser Wein nach Pfirsich und grünem Apfel riecht oder schmeckt.
Gibt es ja absolute Wahrheiten oder gibt es ja auch Grauzonen? Also ist es, wenn dann der Ausbilder sagt, der schmeckt jetzt nach reifem Apfel, dann schmeckt der auf jeden Fall nach reifem Apfel oder ist es dann auch okay, wenn ich sage, für mich schmeckt er nach halbreifem Apfel?
Also gerade bei dem Beispiel jetzt ist es also immer so ein Spagat. aber natürlich ist es ist am Ende des Tages ist ja Geschmackssache. So, wie schmeckt der Wein für mich? Aber es gibt natürlich Menschen, die sich rein beruflich mit der Sensorik beschäftigen, die schreiben eine Expertise über einen Wein und eigentlich stimmt die so im Großen und Ganzen. Man kann sich was dazu reimen, aber wenn von diesen 10 Sensorikern 10 sagen, der riecht nach grünem Apfel, dann ist dem eigentlich so. Aber es ist immer noch ein persönlicher Geschmack dabei, weil für mich ist vielleicht noch eine Anisnote drin oder was auch immer. Weil jeder hat ja auch einen anderen Gaumen, jeder hat eine andere Nase, jeder riecht anders, hat ein anderes Organ. Der eine riecht besser, der andere schlechter. Der eine riecht das intensiver, der andere das. Also das ist alles für mich eine persönliche Meinung. Aber es ist natürlich so, dass man im Kopf schon irgendwo immer gebrandet wird. Wenn einer einem erzählt, nach was es riecht, wird es auch danach riechen.
Wonach riecht denn unser Wein?
Ich habe noch gar nicht gerochen.
So, na, lass mal riechen. Pascal schwenkt jetzt und riecht.
Wonach riecht er denn für dich? Fangen wir doch mal so an.
Boah, das ist ganz schwierig. Ich kann sowas überhaupt nicht. Kirsche.
Ja? Kirsche und so Waldbeeren. Sowas ganz, ganz Waldbeeriges. Ich habe auch so ein bisschen rote Beete und Erde. Wirklich so was Erdiges. Und dann irgendwas Zitrusmäßiges, was so ein bisschen Säure gibt.
In den Shownotes ist dann übrigens auch der Wein erwähnt, den wir jetzt gerade trinken.
Ich hoffe, es stimmt dann auch.
Falls es irgendjemand ausprobieren will, ob es wirklich so schmeckt.
Oder googeln will, was da dann steht.
Wir gucken mal vorher noch, ob es wirklich stimmt. Sonst suchen wir uns einen Wein aus, der dazu passt.
Aber ich kann sagen, er ist sehr lecker.
Und wonach schmeckt er jetzt? Schmeckt er nach dem, was er riecht?
Also ich finde, er riecht deutlich stärker, als er schmeckt. Ist so meine persönliche Meinung. Er schmeckt flacher, als er riecht, aber ist auch klar für die Rebsorte. Also wir haben Pinot Noir aus der Pfalz, so viel können wir ja verraten, wenn es nachher eh dasteht.
Ja, du kannst auch sagen, was es ist.
Genau, wir sind bei Weingut Siegrist. Im Jahr 2015, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ist es, glaube ich.
Gucken wir mal. 2015.
2015, okay.
2015. Genau, unfiltrierter Pinot Noir von Weingut Siegrist und macht unglaublich viel Freude. Ist ein bisschen leichter, hat auch mit 13,5%. Aber ich finde, er schmeckt auch nach diesem kirschigen, bärigen, bisschen Schokolade, bisschen Holz. So ist das für mich.
Lernt man in der Ausbildung dann auch, was man zu dem Wein isst? Oder was man vielleicht zu dem Wein essen reichen sollte? Also meine Erfahrung aus, ich bin ja nur Passivgenießer, also ich komme ja dann nur zu dir ins Restaurant oder in andere schöne Restaurants, wo dann ein netter Sommelier das alles schon für mich aussucht, ist die Wahrnehmung, der Sommelier sucht dann Weine passend zum Essen aus. Ist das auch Teil der Ausbildung dann?
Ja, also ein großer Teil ist natürlich dieses Food Pairing. Was können wir machen? Es ist am Ende des Tages immer noch mal ein persönlicher Geschmack. Also ich sag mal, 10 Sommeliers werden bei gleichem Weinkühlschrank 10 unterschiedliche Weine zu dieser Vorspeise servieren. So. Deswegen ist es einfach reiner Geschmack, was einem persönlich zusagt. Aber man lernt natürlich so ein paar Grundregeln. Also ich sag immer, also was ich auch gelernt habe, der Wein sollte wie eine Soße zum Essen nochmal sein. So sollte man das verstehen, wenn ich ein, also es gibt zwei Wege. Es gibt als Beispiel in der Vorspeise Säure mit Säure. Das heißt, ich habe eine säurehaltige Vorspeise, nehme auch einen säurehaltigen Wein.
Okay.
Wie jetzt klassisch Pfälzer Riesling mit viel Säure. Aber es gibt auch die, die dann
was,
sagen.
Was esse ich dann dazu zu dem Pfälzer Riesling?
Zum Beispiel, also ich bin Freund zu Riesling eh von so Teiggerichten.
Mhm.
Also alles, was auch mit so Sojasauce und Teriyaki-Sauce, so bin ich ein Freund.
Okay.
Weil ich zum Beispiel, das war nämlich jetzt der zweite Punkt, nicht Säure mit Säure bekämpfe. Mhm. Okay. Weil ich sag, wenn das Gericht säureärmer ist, dann gebe ich Säure dazu, damit für mich das Gesamtbild stimmt am Ende des Tages. Und ich würde jetzt zum Beispiel zu einer Ceviche, die ja in Zitrusaromen gegarter Fisch klassischerweise ist, würde ich keinen Riesling servieren. Da wäre ich eher irgendwo bei einer Scheurebe, vielleicht sogar mit bisschen Restsüße, weil dann nimmt die Süße so ein bisschen die Säure auf und macht dann unglaublich viel Spaß.
Und gibt's auch da, also früher, ich weiß noch, bei James Bond, Liebesgrüße aus Moskau, wird mal einer erschossen, weil er Rotwein zu Fisch trinkt. Ist das noch so, wie man das früher gelernt hat, oder gibt's da eigentlich, ist alles erlaubt, was schmeckt dann nachher?
Also es ist A, alles erlaubt, was schmeckt. Jeder soll das für sich entscheiden. Mhm. Ich möchte da auch keinen verurteilen, um Gottes Willen.
Oder erschießen.
Noch schlimmer, ja. Natürlich war immer dieser Grundsatz, wir trinken Weißwein zu Fisch und Rotwein zum Fleisch. Das ist auch bei den Gästen heutzutage noch im Kopf, weil das einfach so dieses klassische Denken ist. Es gibt genug Rotweine, die für Fisch ausgebaut werden mittlerweile. Mhm. Und ich kenne genug Rotweine, die ich zu Fisch servieren könnte und würde. Mhm. Und da ist es halt auch wieder, es kommt auf den Fisch an. Ich finde jetzt auch den Wein, leicht gekühlt, kann ich auch zu einem kräftigen Fisch, wenn wir jetzt einen Seeteufel oder sowas in die Richtung nehmen,
kann
ich den auch servieren. Zu einer Forelle würde ich ihn wahrscheinlich nicht servieren, da ist er mir halt zu dominant.
Mhm.
Und es kommt ja auch darauf an, was habe ich beim Fisch dabei. Aber dadurch, dass ich bin nur in der gehobenen Gastronomie unterwegs gewesen, dass da die Aromen auf dem Teller viel präsenter werden, auch bei den Fischgängen. Das ist ja nicht so wie früher mit, ich mache einen Fisch mit Blattspinat und Kartoffeln, sondern wir haben ja wirklich, wir haben mit Miso oder auch gerade, jetzt sind natürlich viel die asiatischen Aromen drin, haben wir so kräftige Aromen, dass ein Rotwein gut mitwirken kann, definitiv. Aber das ist dann Geschmackssache des Gastes. Aber ich werde bei, also ich gehe jetzt von meinem Laden hier aus, bei 10 Gästen, denen ich zum Seeteufel einen Rotwein serviere, werden 8 sagen, das passt nicht für sie. Mhm. Einfach weil das Denken im Kopf anders ist.
Okay, weil das immer noch so, die Prägung noch so ist.
Genau.
Trinken dann
lieber einen Weißwein aus dem Barrique-Fass, der tatsächlich oft kräftiger ist als der Rotwein, weil ich suche ja leichten Rotwein aus. Ich mache jetzt auch keine Bombe da rein, weil dann bringt's ja auch nichts. Aber das Denken der Gäste ist schon noch ein Punkt, mit dem ich mich auch tagtäglich beschäftigen muss und auch dementsprechend einkaufen muss.
Schon mal sehr gut für jeden, der zuhört, wenn man jetzt einen Seeteufel daheim gerade hat und überlegt, dann weiß man jetzt auch, welchen Wein man dazu nehmen kann.
Genau. Kräftiger Rum bei der Beilage auf jeden Fall.
Riesen Empfehlungspodcast auf jeden Fall. Jetzt hast du schon 2 oder 3 Mal vom Einkauf gesprochen, von deinen Weinen. Wie kaufst du denn deine Weine ein? Also hast du bestimmte Regionen, weil du sagst, ich kann nicht die ganze Welt kennen, oder hast du ganz bestimmte Winzer? Wie funktioniert das denn bei dir? Also wie kommst du an deine Weine?
Mein Grundsatz ist erstmal, ich serviere hier im Restaurant nur europäische Weine.
Mhm.
Weil ich der Meinung bin, die Weine aus Chile, Argentinien, der USA sind alle super toll. Soll auch jeder trinken, wenn er dort ist. Dann würde ich auch nicht was Deutsches trinken wollen. Aber ich finde, ein Wein muss weder mit dem Schiff noch mit dem Flugzeug um die Welt transportiert werden.
Mhm.
Ist für mich einfach so ein schwachsinniger Aspekt.
Ja,
so.
Nicht sonderlich nachhaltig.
Nee, definitiv nicht. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn ich Urlaub in Afrika mache und dort einen regionalen Wein trinken kann.
Naja.
Also ich bin eh immer so der regionale Weine dann vor Ort trinkt. Ich habe das Restaurant eröffnet, um da den Bogen zu schlagen, rein mit deutschen Weinen, und habe gemerkt, dass wir in Karlsruhe sind und das in Karlsruhe nicht funktioniert. Das würde vielleicht in einer größeren Stadt funktionieren, das Konzept.
Mhm.
In Karlsruhe funktioniert es nicht. Die Gäste wollen ihren Italiener, die wollen ihren Spanier. Mhm. Gerade im Rotweinbereich. Also im Weißweinbereich können wir komplett deutsch fahren, das ist kein Problem, aber im Rotweinbereich funktioniert es einfach nicht. Und da muss ich mir dann auch eingestehen, dass einfach was nicht funktioniert und muss es umstellen. Deutschland ist es so, dass ich alle Winzer, die ich auf der Karte persönlich besucht habe, und Europa ist es so, dass wenn ich mal im Urlaub war oder mal eine Weinreise gemacht habe, dass ich auch viele persönlich kenne oder direkt bestelle, aber natürlich auch meine Bezugsquellen habe, was Weine aus dem Ausland angeht, gerade zu Italien, Spanien. Frankreich versuche ich auch noch viel selbst zu machen, weil wir natürlich die Nähe zu Frankreich hier auch haben.
Ja.
wir sind ja direkt in Frankreich und sonst natürlich über einen Großhändler dann die Sachen. Deutschland mache ich immer direkt und habe das große Glück, dass ich natürlich auch mittlerweile einen guten Namen hier habe und ich Probekisten geschickt bekomme von Weingütern, die einfach auf die Weinkarte wollen.
Okay.
Und dann probiert man sich die durch und sagt entweder, okay, ist gerade nichts für die Weinkarte, oder man sagt, okay, Wein 1 und 3 habe ich Lust drauf, schickt mir mal jeweils 12 Flaschen.
Ich hatte, neulich hatte ich einen Wein von den Golanhöhen. Mhm. War aber nicht so lecker.
Ja. Also,
ist aber auch momentan politisch schwierig den Winzer zu besuchen, glaube ich. Weiß es nicht.
Aber es ist ja auch alles Geschmackssache. Ja. Also es wird bestimmt Leute geben, die ihn super lecker finden.
Hoffentlich.
Ich bin ja auch froh, dass das so ein Thema ist. Ich sage es immer zu meinen Gästen, wir würden alles Gleiche trinken.
Ja.
Wenn wir alle den gleichen Geschmack hätten. Und das wäre schrecklich.
Ja. Aber so generell kann man sagen, du hast schon deine Fokusregionen, deine Fokuswinzer, weil ich meine, jetzt alle Weine Frankreichs, alle Weine Spaniens und alle Weine Italiens zu kennen, ist vermutlich mehr als ein Leben.
Ja, definitiv.
Dafür.
Also ich habe meine Gebiete. Gran Deutscher natürlich, Baden-Pfalz ist irgendwo ein Muss bei uns in Karlsruhe, weil wir direkt dazwischen sitzen. Lässt sich immer drüber streiten, wer die besseren Weine macht. Jeder sagt, er macht die besseren Weine, aber ich denke, das ist selbstverständlich. Ich bin großer Freund von der Mosel und von Rheinhessen. Mhm. Das sind so meine zwei Top-Anbaugebiete in Deutschland. Mosel einfach Rieslinge mit bisschen Restsüße. Leider gastronomisch mittlerweile schwierig zu kalkulieren, aufgrund der Preise, die aufgerufen werden, die für eine Flasche großes Gewächs Weißwein jenseits der 70 Euro anfangen.
Okay.
Das zu kalkulieren hier, das will der Gast auch nicht bezahlen. Mhm. Und in Frankreich zum Beispiel bin ich super gern im Burgund und im Bordeaux. Also so wirklich die Klassiker.
Sagt man ja auch, wenn man einmal im Bordeaux war, ne, kommt man nie wieder weg.
Stimmt.
Ja.
Aber es hat vielleicht bei mir auch damit zu tun, wenn man sagt ja immer, man soll leicht anfangen beim Weintrinken, würde ich jetzt auch jedem empfehlen, der jetzt den Podcast hört.
Mhm.
Und bei mir war es aber in der Ausbildung so, da habe ich angefangen, also in der Kochausbildung habe ich angefangen, Wein zu trinken. Und das erste, was ich hatte, das weiß ich noch, war damals ein 2-2er Bordeaux.
Das muss aber sagen, wann du angefangen hast mit deiner Kochausbildung.
2013.
Okay, gut. Also war schon, lag schon ein bisschen länger rum.
Also der lag schon ein bisschen länger rum und er war grandios. Aber es ist gleich so eine Bombe, wo du sagst, du trinkst danach eigentlich keinen Rotwein mehr.
Okay.
Aber ich war der gesagt hat, geil, ich will nur noch dieses Zeug trinken.
Ja.
So ist immer noch. Also ich bin gerade, was Rotwein angeht, sehr bei gereiften Weinen, die Spaß machen.
Wenn du jetzt hier im Restaurant deine Weine verkaufst, also du hast ein Menü auf der Karte, Überraschungsmenü, was ich persönlich sehr mag, weil ich mich dann bei gar nichts entscheiden muss. Das ist sehr schön. Und hast eine Weinbegleitung dazu, üblicherweise. Ansonsten kann man halt Wein von der Weinkarte bestellen. Wie ist das bei den Gästen? Machen das dann die meisten so wie ich, die entscheidungsavers sind und die sagen einfach, mach was, mach mich glücklich? Oder ist der Großteil dann schon diejenigen, die sich aussuchen, welchen Wein sie gern trinken?
Also ich muss dazu sagen, ich habe das Konzept ein bisschen umgestellt. Ich habe keine Weinkarte mehr.
Okay, ja.
Genau, ich habe keine Weinkarte mehr und sag immer, ich bin die wandernde Weinkarte für meine Gäste. Ich sag mal so, 90% meiner Gäste tatsächlich sind bei der Weinbegleitung dabei. Was ich persönlich auch sehr sinnig finde, weil man einfach zu jedem Gang das Passende hat.
Ja.
So, dann gibt's natürlich auch den Aspekt, dass viele Leute fahren. Das heißt, sie wollen einfach ein Glas zur Vorspeise, ein Glas zum Hauptgang, jeweils 0,1, dann sind die bedient für den Abend, dann habe ich ein Glas getrunken und gutes.
Ich gehe aber sehr durstig heim, ne?
Ja, also ich könnte das auch nicht, deswegen fahre ich nicht, wenn wir essen gehen. Das wäre ein fataler Fehler auf jeden Fall. Und da haben wir so ein paar Leute, die sagen, okay, sie wollen eine Flasche Wein, kann man jetzt sagen, aus Kostengründen oder weil sie wirklich nur eine Flasche Wein wollen, weil sie sagen, sie können nicht durcheinander trinken, gibt es ja auch. Also ich gehe immer ran und frage erstmal, welche Farbe es sein soll. Mhm. Also weiß oder rot. Und meistens ist es weiß, weil es einfach eher zum Menü passt. Weil wenn ich bei einer leichten Fischvorspeise, wenn ich jetzt überlege, die Vorspeise, die ihr am Freitag hattet, eine Forelle, nur gebeizt und ein bisschen gedry-aged, da brauche ich nicht anfangen mit einem Rotwein, weil dann schmecke ich von dem Gericht einfach gar nichts mehr.
Ja.
Und deswegen ist es dann meist Weißwein. Und dann frage ich halt, wieso die Präferenzen sind. Mhm. Meist ist dann heutzutage wenig Säure. Weil viele da doch mit Magenprobleme haben, aber auch die Weingüter das verstanden haben und selbst die Rieslinge mit weniger Säure ausbauen. Und dann suche ich was aus, was passen könnte, wo ich denke, das ist nach dem Geschmack, der mir gerade beschrieben wurde. Und zu 95-98% nehmen die Gäste die Flasche.
Okay.
Ob das jetzt daran liegt, dass sie nicht zurückgeben lassen wollen oder ob sie ihnen wirklich schmeckt, sei mal dahingestellt. Also kann ich nicht in den Kopf schauen.
Wenn ich jetzt keine Ahnung von Wein habe, was auf mich vermutlich zutrifft, trinke halt gern, aber ansonsten wird's eng. Ich soll mir jetzt einen Wein raussuchen. Also ich stehe jetzt im Supermarkt und möchte, bin abends irgendwo eingeladen, möchte eine Flasche Wein mitnehmen oder sitze im Restaurant und habe die Weinkarte vor mir. Nach welchen Kriterien, also wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was würdest du denn empfehlen, nach welchen Kriterien zu gucken? Nur Preis? Ist teurer immer besser oder?
Es ist natürlich ein sehr schweres Thema. Mhm. Also teuer ist auf jeden Fall nicht besser. Das sei mal dahingestellt. Ich vertrete auch der Meinung, dass die meisten Menschen, und da nehme ich auch Gastronomen mit dazu, keinen Unterschied schmecken zwischen dem Wein für 30 Euro und dem Wein für 70 Euro im Einkauf. So, ja. Die These vertrete ich einfach. Wenn man das in der Blindverkostung hat, das wird fast keiner rausfinden, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Ich gebe immer den Tipp, nicht nach Etikett zu kaufen, weil die meisten sind immer so, ich kaufe ein schönes Etikett und
verdammt, das ist schlecht für mich jetzt.
Aber man muss dazu sagen, schöne Etiketten sind oft Marketing und damit will man vielleicht was kaschieren. Die guten Weingüter brauchen keine High-Fancy-Etiketten.
Den Gedanken hatte ich auch schon, aber ich kaufe trotzdem gerne Weine mit schönen Etiketten.
Ich verstehe das auf jeden Fall.
Oliver Zeter mit dem Bär finde ich immer nett.
Also. Ist und macht grandiose Weine. Also
ein Glück, da funktioniert es.
Also. Da funktioniert es, ja, definitiv. Aber es ist sehr schwierig. Also man muss, also ich sage immer, trinken, so viel wie möglich, probieren. Und dann weiß ich irgendwann, was ist vielleicht meine Rebsorte. Ich nehme da immer meine Freundin gerne als Beispiel. Mhm. Die kam aus dem Studium, trinkt seit 4 Jahren bisher bessere Weine mit mir, wenn wir essen sind. Und wir haben vorhin es kurz drüber gehabt und er sagt, ja, Chardonnay ist mein Lieblingsrebsorte. Mhm. So, wenn sie jetzt in ein Restaurant gehen würde, würde sie sich auch ein Chardonnay bestellen, einfach weil sie das im Kopf hat. Und so braucht man, glaube ich, seine Rebsorte, weil anders kommt man gar nicht irgendwo ran oder man muss sich beraten lassen.
Ja.
Weil sonst weiß ich nicht, wie man es raussuchen sollte. Mhm. Weil jetzt stehen da 50 Weine auf der Karte, in einem normalen Restaurant, kann ich ja gar nicht entscheiden.
Ja.
So, die meisten Gäste gehen nach Preis. Das heißt, Rebsorte und Preis. Das heißt, sie werden, wenn sie sich gar nicht auskennen beim Grauburgunder, den mittleren nehmen. Das ist eigentlich immer so die, was ich bemerke bei meinen Gästen.
Mhm. Oder beim Rotwein im Primitivo, weil der auch eine sichere Bank ist.
Ganz schlimm, ja.
Ja, ist ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Ich dachte, Merlot wäre schlimm.
Also ich habe kein Primitivo bei mir. Ich will auch nie im Leben in meinen Weinkeller wandern.
Okay.
Aber es ist auch eine persönliche Geschichte. Aber dazu muss man sagen, ich muss auch Weine kaufen, die nicht meine Weine sind, die mir nicht so schmecken. Mhm. Weil sonst wäre meine Weinkarte natürlich auch ziemlich eintönig, wenn ich nur meinen Geschmack jetzt treffen müsste. Ich mag auch kein Grauburgunder und hab 5 Grauburgunder oder so auf der Karte, also auf der Karte in Anführungszeichen.
Okay. Größte Herausforderung beim Weinbestellen ist immer, wenn ich in Frankreich essen bin, wenn dann nur die Weingüter draufstehen und nicht mal mehr eine Rebsorte oder sowas. Wie machst du das oder wie muss man halt einfach kennen oder sich dann beraten lassen, ne?
Also ich bin tatsächlich ja ein sehr umgänglicher Gast.
Ja.
Was ja von vielen Sommeliers so ein bisschen.
Mir, wie du weißt.
Nee, das stimmt jetzt auch nicht, ne? Bei mir ist dann so, dass ich halt, also wenn ich im Ausland essen bin, bin ich eigentlich immer so, dass ich sag, ich höre auf eine Empfehlung.
Okay.
Ja, also wenn wir jetzt mehrere Tage weg sind, dann bin ich am ersten Abend immer, bring mir bitte was aus der unmittelbaren Region.
Ja.
Ich will wissen, wie die Region schmeckt, weil so kochen die meisten auch.
Ja.
Weil gerade Italien und Frankreich, die sind ja noch nicht mit diesem Crossover fancy, was wir alle in Deutschland haben, sind die ja noch gar nicht so drin, sondern die kochen noch irgendwie regional, was ich auch sehr schön finde. Deswegen lasse ich mir da immer was empfehlen und wenn nicht, frage ich auch einfach mal blöd nach. Und sonst, ich gucke immer die Weinkarte und generell bin ich der Mensch, der immer den am schlechtesten kalkulierten Wein bestellt.
Okay.
Wenn ich jetzt sehe, da ist ein Wein auf der Karte, der kostet in diesem Restaurant 70 Euro und ich weiß, die haben den im Keller liegen seit 10 Jahren, der hat aber gerade einen aktuellen Marktwert von 65, natürlich bestelle ich mir den. So.
Aus Trotz.
Aus Trotz, wo ich dann sage, geil, so günstig kann ich den ja nicht mehr trinken und habe noch ein Essen dazu.
Okay, aber du weißt natürlich dann, wie er schmeckt. Aber das heißt, wenn ich jetzt in Frankreich bin und ich habe die Weinkarte vor mir und da steht halt Chateau irgendwas und ich habe keine Ahnung, dann lasse ich mir entweder was empfehlen oder ich sage, der vom nächsten Chateau halt.
Genau, also ich würde mir immer was empfehlen lassen.
Okay. Und aber es gibt keinen anderen Trick oder so, auf den ich bisher noch nicht gekommen bin.
Also mein einziger Trick, den ich jedem immer empfehle, wenn ihr in einem Restaurant seid, wo ihr euch nicht sicher seid, was die da so ausschenken, bestellt immer eine Flasche. Weil oft ist es leider so, dass im offenen Ausschank die Billigware verschafft wird.
Okay.
Natürlich, wie soll es auch anders sein, wenn man 0,2 für 8 Euro trinken will, dann ist das so. Deswegen sage ich immer eine Flasche, wenn ihr es nicht ganz schafft. Ich bin auch der Mensch, der sagt, ich nehme dann erst selten, aber er nimmt dann den Rest von der Flasche mit.
Ja, kann man
ja machen. Normalerweise die Flasche bezahlt, also Hat man kein Problem damit.
Wenn ich jetzt, also ich jetzt anfange Wein zu trinken, jetzt irgendwie bisher nur Bier getrunken habe und ich möchte es jetzt irgendwie so ein bisschen mich dem Thema nähern, was würdest du denn empfehlen, was man so als erstes macht? Also wie man so erstmal riechen, erstmal beißen, oder hast du noch einen anderen Vorschlag, irgendwie Weine gegeneinander trinken, um so die Unterschiede mal rauszuschmecken? Oder was kann man denn machen, wenn man jetzt noch wenig Weinerfahrung mitbringt?
Also per se würde ich Weine gegeneinander trinken, natürlich. Mhm. Ich würde fast, wenn ich in der Situation wäre, entweder in ein Restaurant gehen oder zu irgendeinem Weinabend gehen, wo man eine Weinbegleitung oder mehrere Weine hat, sowohl weiß als auch rot, vielleicht auch Rosé noch zwischendrin, dann schmeckt man für sich mal die Unterschiede. Und am Anfang ist es nur Schmecken. Weil was bringt mir der Geruch, wenn mir der Wein schmeckt?
Ja,
das ist einfach logisch. So. Er muss schmecken am Ende. Und das ist auch, was ich meinen Gästen immer sage. Ich habe immer Gäste, ich frage immer, wer möchte den Wein probieren? Und wenn ich dann einen Vierertisch habe und alle sagen, boah, wir haben doch gar keine Ahnung von Wein, wo ich immer sage, er muss ja nur schmecken. Was habt ihr davon, wenn ihr mir jetzt sagen könnt, da ist das. So, das riecht nach reifem Apfel. Aber der Wein schmeckt mir am Ende nicht. Der Wein muss schmecken und das ist die Hauptsache. Deswegen probieren, viel trinken. Und ich rede jetzt nicht in Masse trinken, sondern viel Verschiedenes einfach trinken. Und lieber an dem Abend 4x01 trinken, als sich eine Flasche in den Kopf hauen. Bin ich der Meinung.
Ich habe von Harald Schmidt habe ich mal gelernt, die ersten wichtigsten Kategorien sind schmeckt, schmeckt nicht und Kopfweh, kein Kopfweh.
Genau, das ist.
Und wenn schmeckt, kein Kopfweh, ist schon mal nicht ganz verkehrt nachher.
Und an dem Abend, nach dem fünften Wein, schmeckt man ihn.
Hoffentlich doch noch ein bisschen.
Ja, man wird nicht mehr die Nuancen so rausschmecken, das ist.
Das ist richtig. Ist so dieser Kopfweh, der Aspekt bei Wein, hängt der mit der Güte des Weines zusammen? Würdest du das auch sagen? Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei dir beispielsweise bin, ne, dann kann ich auch einen Abend mehr Wein trinken, als vernünftig ist, aber ich habe am nächsten Morgen keinen Kopfweh, weil ich vernünftige Weine habe. Während wenn ich Schriesheim auf Matheisemarkt bin und beim Weweck irgendwie Rieslingschorle getrunken habe, dann habe ich schon das Gefühl, dass bei ähnlichen Mengen auch deutlich mehr Kopfweh dann vorhanden ist.
Also ich kann dazu jetzt keine analytische Aussage tätigen. Ich kann nur auch eine persönliche Meinung tätigen. Da bin ich tatsächlich bei dir. Jetzt auch besser, wenn ich gute Weine getrunken habe, dann habe ich am nächsten Morgen gar nichts. Wenn ich die 1,50 € Supermarkt Wein als Schorle getrunken habe und dann auch viel getrunken habe, dann geht's mir am nächsten Tag doch schon schlechter. Wobei ich aber glaube, also zumindest ist es bei mir so und bei den Leuten, mit denen ich irgendwie unterwegs bin, wenn wir irgendwo sind und Schorle trinken, trinken wir in Menge deutlich mehr, als wenn wir ein Glas Wein vor uns haben, weil das Glas Wein ist doch irgendwie ein bisschen geschätzter.
Ja.
Das kippt man nicht so ab. Aber wenn der Kellner jetzt sagt, letzte Runde, dann kann es schon sein, dass du so eine Halbliter-Schorle auch mal auf Ex abziehst. Ja. Wird dir aber bei einem 0,2er Rotwein nicht passieren. Das wäre vielleicht auch so ein Aspekt, dass man es vielleicht einfach zu schnell trinkt.
Mhm. Auf der anderen Seite ist Wasser dabei, ne?
Ja, stimmt.
Bei so einer Schorle. Ne, man weiß es nicht. was war denn, hatte ich mir noch aufgeschrieben, was war denn die ausgefallenste Rebsorte oder die ausgefallenste Herstellungsmethode oder vielleicht auch die Verwendung dann kulinarisch von einem Wein, die du hattest? Also gibt's da sowas wie diesen komischen Katzenkaffee, der einmal durch die Katze durch muss, um dann nachher Kaffee zu werden? Gibt's sowas beim Wein auch, irgendwas Verrücktes?
Nee, es gibt also nichts, was ich jetzt kenne. Ich denke, im asiatischen Bereich, gerade was Sake und so angeht, das ist schon ein bisschen spiritueller. Mit dem Thema habe ich mich aber nie wirklich befasst, muss ich sagen. Alles, was Europa angeht, ist klassischer Weinbau. Der eine sprüht seine Pflanzen ein mit irgendwas, um Pestizide fernzuhalten. Der andere macht es komplett bio. Ich bin ein Freund von komplett bio, dass man wirklich den Geschmack des Weines hat.
Gibt es nicht auch so Winzer, die Musik spielen auf einem Weindeck oder
so? Das gibt's auch.
Das habe ich mal irgendwo gelesen.
Oder nur bei Vollmondernten oder so. Okay. Das gibt's alles, aber das ist für mich alles, glaube ich, ein bisschen.
Bei Neumond sind die dann die Klauen, ne? Den Wein.
genau.
Okay, gut.
Deswegen habe ich nichts, wo ich sage, das ist jetzt so richtig fancy oder so. Ich überlege gerade, es gibt natürlich so ein paar Cuvées, wo ich sage, passt eigentlich gar nicht zusammen von den Rebsorten. Oder es wird was zum Essen serviert, wo ich dann denke, okay. Aber dadurch, dass beim Wein immer schon dieses Food-Pairing außergewöhnlich war, also wir nehmen jetzt, sorry an alle Veganer, die zuhören, Gänsestopfleber als Beispiel.
Auch sehr leckeres.
Stimmt. Da wird in Frankreich schon, ich glaube schon immer, ein Süßwein zu servieren.
Ja.
So, wo man dann denkt, ich habe doch eigentlich ein Innereiengericht, Herz etc. Deswegen glaube ich, wird es nichts geben, was jetzt so ultra neu und abgehoben ist. Das gab's alles irgendwo schon mal.
Okay.
Ich kann zu einem Zwischengang Süßwein servieren und trockenen Wein zum Dessert. Es gibt keine Regeln mehr. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt so komplett fancy und sie versuchen es alle. irgendwo mal was Neues zu machen, gerade Jungwinzer. Das Problem daran ist, jetzt machen es halt alle Jungwinzer.
Mhm. So wie Craft Beer dann, was dann ja, auch irgendwann so. Jeder macht oder jeder macht einen eigenen Gin oder was weiß ich.
Alles, also jeder macht jetzt seine Weißweine ins Holzfass, aber nur ein bisschen und das muss man alles mögen und leider kostet alles viel zu viel Geld, weil die Holzfässer teuer sind.
Ja.
Entweder mache ich es ganz oder gar nicht, ist ja meine Meinung. Entweder habe ich einen Holzwein, so nenne ich es immer, also wirklich einen Weißwein, der richtig Bums hat und der Holz schmeckt.
Ja.
Oder ich lasse bleiben.
Okay. Jetzt haben wir vorhin schon Empfehlungen gemacht, was man jetzt zu unserem Rotwein essen kann und wie unser Rotwein schmeckt und so. Hast du aktuell einen Lieblingswein oder hast du eine Lieblings, wie deine Freundin den Chardonnay, eine Lieblingstraube, die du am liebsten trinkst? Oder Region hast du vorhin schon gesagt, Moselrhein-Hessen. Was ist so dein Favorite, wenn du sagst, wenn ihr euch mal was richtig Geiles gönnen wollt, was dir schmeckt?
Gibt so zwei Sachen. Also ich würde es in Weiß und Rot unterteilen gerne. Weißwein definitiv Mosel. Bisschen Werbung darf sein. Nick Weiß, St. Urbanshof.
Okay.
Riesling mit Restsüße ist nicht günstig, macht furchtbar viel Freude.
Mhm.
Gerade die alten Jahrgänge 14, 15, 16. Das wäre so meine Top-Empfehlung, was Weißwein angeht.
Okay.
Aus Deutschland. Rotwein bin ich jetzt in den letzten Jahren tatsächlich in Südtirol angekommen und trinke für mein Leben gern Lakrein. Ist aber einfach so, weil im Herzen ist meine zweite Heimat Südtirol mittlerweile, weil wir dort einfach schauen, dass wir jedes Jahr Urlaub machen. Mhm. Am Anfang hat es angefangen mit Skifahren, dann war es auch mal im Sommer, weil die Region wunderschön ist, die Menschen alle super nett sind und sie Wein machen, wie die Götter, gerade was Rotwein angeht.
Okay.
Und es gibt einfach Lakrein, der outstanding ist, auch alte Jahrgänge, da reden wir aber. Und da muss man das immer in Relation sehen. Wenn ich mir einen top-deutschen Rotwein kaufe, kostet er 50 Euro. Wenn ich mir einen Top-Lakrein kaufe, kostet er halt 40 Euro.
Mhm.
Aber ist um Welten nochmal was anderes.
Ja.
Wegen Klima,
klar.
Und deswegen, das wären so meine zwei Favoriten. Also Lakrein, Südtirol, Kellerei Taber in Bozen oder Kellerei Bozen, den Taber Lakrein. Oder dann Weiß, Nick Weiß, St. Urbanshof an der Mosel. Das sind so die zwei.
Okay, also kann man jetzt, wenn man uns zuhört, direkt schon in den Warenkorb dann reinlegen, das Ganze.
Wird man beides nicht in Karlsruhe oder hier in der Region zumindest zu kaufen kriegen im Regal, deswegen einfach online bestellen.
Mhm.
Gibt gute Online-Shops mittlerweile.
Wunderbar. Und wenn man dann noch was Leckeres essen möchte und vielleicht auch von dir noch einen guten Wein empfohlen bekommen möchte, dann kann man bei dir ins Stilbruch kommen.
Genau.
Und mal bei dir lecker essen. Ich kann es nur empfehlen. Abgesehen davon, Pascal, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du genommen hast und für die Weingeschichten, die du mir erzählt hast. Schon wieder was gelernt.
Danke dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.
Auch jetzt so trinken wir den Wein noch zu Ende.
Genau, ganz entspannt.
Alles klar. Danke dir.
Dankeschön.
Das war Folge 20 des Lebens der Anderen. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wenn euch was zu dieser Folge einfällt, was ihr mir gerne mitteilen wollt, oder ihr vielleicht sogar Menschen mit spannenden Geschichten kennt, die ihr gerne mal hier im Podcast hören würdet, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr findet mich bei Instagram unter @dasLebenDerAnderen oder könnt mir einfach eine E-Mail schreiben an lebenderanderen@gmx.de. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.